Hölle, Hartz IV. Zu den Errungenschaften der Regierungspolitik von SPD und Grünen gehörte Hartz IV. Auf Initiative des Marburger Erwerbslosenkreises war eine scharfe Kritikerin des Hartz-IV-Regimes, nämlich Inge Hannemann in Marburg. Inge Hannemann ist Arbeitsvermittlerin im Jobcenter Hamburg und hatte es dort zuletzt mit Erwerbslosen unter 25 Jahren zu tun. Aufgrund ihrer massiven Kritik am Hartz-IV-Regime wurde Frau Hannemann vor einigen Monaten von ihrem Posten freigestellt, wie das so orwellisch heißt. Dagegen klagt sie vor dem Arbeitsgericht. Radio Unerhört aus Marburg unterhielt sich mit Frau Hannemann darüber.
Frau Hannemann, Sie arbeiten in der Hamburger Agentur für Arbeit, so nennt sich diese Institution ja, als Arbeitsvermittlerin, und da will man Sie nicht mehr. Warum?
Genau, ich arbeite im Jobcenter, nicht in der Agentur für Arbeit. In der Agentur für Arbeit sind die Menschen mit Arbeitslosengeld 1, die frisch arbeitslos sind, und im Jobcenter sind die, die ein Jahr länger arbeitslos sind. Man will mich nicht, weil ich zu kritisch bin, also öffentlich zu kritisch.
Sie halten beispielsweise Hartz IV für grundgesetzwidrig. Wie begründen Sie das?
Ich begründe das ganz einfach, weil wir haben Artikel 1, das ist die Menschenwürde. Und Hartz IV führt in den Hunger, wenn ich Geld kürze, führt bis hin zur Obdachlosigkeit. Das Existenzminimum darf offiziell nach dem Bundesverfassungsgericht gar nicht unterschritten werden. Und wir unterschreiten das. Und deswegen sehe ich hier eindeutigen Verstoß gegen die Menschenwürde.
Sie hatten das zuletzt mit Erwerbslosen unter 25 Jahren zu tun. Können Sie uns einfach mal praktisch schildern, wie diese Arbeit aussah?
Also die jungen Menschen, muss ich erstmal sagen, waren alle toll. Also ich hatte ja jahrelang mit jungen Menschen zu tun. Und das Schöne ist, wenn man sich mit denen unterhält, die haben wirklich Visionen, die haben Vorstellungen. Sie kommen zum Teil aus Hartz-IV-Familien, die zweite, dritte Generation, und sagen aber selbst, ich will kein Hartz in Anführungszeichen bleiben. So, und das war unwahrscheinlich spannend. Also ich habe ja selbst eine Tochter, die ist 20, und da gab es viele Ähnlichkeiten, ja, von den Träumen, von der Zukunft. Und das war einfach sehr schön. Und ich habe mich dann mit denen natürlich, klar, über Ausbildung unterhalten, über Studiengänge. Also die, die das Abitur hatten, die wollten auch studieren. Und das Anstrengende war eher bei den jungen Menschen, die wollen Hamburg nicht verlassen. Ja, also gerade die zum Studieren, die haben immer gesagt, nur an der Uni Hamburg, wo ich sagte, naja, man könnte ja auch mal ein bisschen außerhalb gucken. Ne? Also das war weitaus anstrengender wie die Menschen selbst. Ja.
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann sind Menschen unter 25 Jahren, Erwerbslose unter 25 Jahren, besonders dem Sanktionsregime von Hartz IV unterworfen. Was bedeutet das besonders?
Ja, die sind ganz besonders stark dem Regime unterworfen, weil nach der zweiten Pflichtverletzung, das bedeutet, ich schicke jemanden zum Beispiel eine Maßnahme zum ersten Mal, er geht nicht hin, dann oder ich sage, du musst 5 Bewerbungen schreiben im Monat, das macht er nicht, das wäre dann die zweite Pflichtverletzung, dann kriegen die gar kein Geld mehr. Also weder die Miete noch Geld zum Leben, also null.
Ja. Was bedeutet eigentlich Pflichtverletzung? Also es gibt ja mittlerweile eine ganze Menge sogenannter Arbeitgeber, die bezahlen ihren Leuten nur noch Hungerlöhne. Es ist ja mittlerweile so, dass also fast ein Viertel unserer Erwerbstätigen im Niedriglohnsektor arbeiten. Wenn jetzt beispielsweise so ein junger Mensch sagt, also du willst mir 6,50 Euro bezahlen, das ist mir zu wenig, das mache ich nicht. Greift dann schon das Sanktionsregime?
Wenn ich ganz streng bin, würde das Sanktionsregime greifen. Und wenn ich Inge Hannemann bin, sage ich zu dem jungen Menschen, du hast recht. Ja, ich unterstütze diese Sklavenarbeit nicht. Davon kannst du nicht leben, es hat keine Zukunft und wir suchen Alternativen.
Aber so sehen das nicht alle Ihrer Kollegen und Kolleginnen?
Nein, so sehen es nicht alle und vor allen Dingen so sieht es das Sozialgesetzbuch 2 nicht. Ja, unsere primäre Aufgabe ist wirklich zu vermitteln, ist egal wohin, Hauptsache tatsächlich die Quote stimmt.
Frau Hannemann, Sie haben gesagt, die Leistungen würden dann komplett eingestellt. Jetzt wäre die Frage zu stellen, wovon leben die Menschen dann, wenn komplett eingestellt wird?
Also die jungen Menschen, die schnurren auf der Straße, in Hamburg speziell im Hauptbahnhof oder in Altona am Bahnhof. Sie werden kriminell, das heißt, sie verkaufen Drogen, obwohl sie selbst gar keine Drogen unbedingt nehmen. Sie verkaufen Psychopharmaka, ja, also sie dealen im Grunde genommen. Oder sie schnurren sich halt mit Freunden durch. Ja. Also sie schlafen dann bei Freunden, da wissen sie, sie bekommen Essen.
Also das heißt, diese Sanktionen treiben Menschen auch direkt in die Kriminalität?
Die jungen Menschen auf jeden Fall. Die über 25, die haben schon ein bisschen mehr Lebenserfahrung. Die versuchen dann tatsächlich, ihr Girokonto zu überziehen. Sie leihen sich Geld von Freunden, von der Verwandtschaft. Oder, was ich auch erlebt habe, sie hungern.
Was ist mit der Miete? Wenn die Miete gestrichen wird, verlieren die Menschen doch ihre Wohnung.
Wenn sie Pech haben, verlieren sie nach 2 Monaten ihre Wohnung. Klar, das Klassische. Und was ich hier ganz stark kritisiere, ist der soziale Wohnungsbau. Die sind da unwahrscheinlich streng. Ja, also die machen sofort eine Räumungsklage. Das geht auch komischerweise bei denen ganz schnell. Und oder, wenn sie Glück haben, haben sie einen netten Vermieter.
Ihre Erfahrungen mit diesen Menschen, Sie sagen, die sind keinesfalls so, wie sie in den Medien des Öfteren abgestempelt werden, also dass die gar nicht wollen, sondern im Gegenteil, Ihrer Erfahrung nach, Sie sind richtig ehrgeizig.
Ja, also ich war jetzt 8 Jahre in dem Konstrukt drinnen und wir haben natürlich Menschen, die verweigern sich, das ist klar. Und ich schätze, so wie auch die offizielle Zahl ist, liegen wir bei 3%. Aber ich sage immer dazu, die haben wir im Erwerbsleben auch. Ja, wir haben in jedem Betrieb, auch im öffentlichen Dienst, immer Kollegen, die wir mitschleppen, ja, die auch nicht arbeiten im Grunde genommen. Das ist nichts anderes. Ja, da fällt es nicht so auf, zumindest medial nicht. Die meisten wollen wirklich arbeiten, sie haben Ziele, sie haben Visionen, aber sie merken auch, ich lasse mich nicht sozusagen veräppeln und arbeite für 5 oder 6 Euro. Ja, gerade, wir haben ja ganz viele Facharbeiter, ja, und Akademiker, wir haben Wissenschaftler, wir haben Ingenieure und die verstehe ich, wenn die sagen, Moment mal, ich habe nicht umsonst studiert.
Also dieses Gerede von den Erwerbslosen, die wir da haben, die seien nicht qualifiziert, ist auch Unsinn.
Das ist Unsinn, aber kommt daher, weil wir, wenn die Menschen 4 Jahre nicht in ihrem Beruf gearbeitet haben, dann stellen wir die auf ungelernt. Ja, und damit haben wir keine Fachkräfte mehr. Und wenn man oberflächlich ins System schaut, dann stimmt die Aussage. Wenn man aber in die Lebensläufe reingeht, dann stimmt die Aussage nicht mehr.
Dieses Sanktionsregime, ist das jetzt eigentlich nur dafür da, in Anführungsstrichen, nur dafür da, die Menschen, die erwerbslos sind, in den Gehorsam, in den nackten Gehorsam zu treiben, also dass sie quasi alles annehmen, oder ist das auch ein Mittel, um Kosten zu sparen? Denn es ist ja so, dass viele Klagen gegen Sanktionen vor Gericht schließlich erfolgreich sind.
Genau, also beides. Ne? Wir haben die Bundesagentur für Arbeit, sagt ganz klar in den Weisungen, die wir intern haben, es sind erzieherische Maßnahmen. Wo ich sage, ich erziehe keinen Menschen in einem Jobcenter. Ne? Und das andere ist natürlich klar, Kosten sparen. Ne? Also mit der Sanktion entlassen wir die Kommunen, wenn wir die Miete nicht bezahlen. Und mit der Regelleistung entlassen wir den Bund.
Sind Sie als Arbeitsvermittlerin angehalten worden, Sanktionen auszusprechen, Kosten zu sparen?
Ja, sind wir. Also es wurde immer darauf geachtet, dass wir zeitig sanktionieren, dass uns das nicht untergeht, dass wir eine Wiedervorlage dafür machen. Es wurde nie gesagt, um Kosten zu sparen. Ja, also so viel Mut hatten die nicht. Ja, aber jeder weiß im Endeffekt, es geht darum.
Das ist ja ein ungeheurer psychischer Druck, der da auf die Kunden, so heißt das bei Ihnen, ne? Kunden und Kundinnen, ausgeübt wird. Wie wirkt sich das aus, dieser Druck, auf die Menschen?
Der Druck, der ist da, auf die Erwerbslosen. Ja, die BA spricht immer von Kunden, finde ich gut. Ich meine, es kommt niemand freiwillig, deswegen spreche ich nicht von Kunden. Und sie werden wirklich häufig psychisch krank. Wir haben einen hohen Anteil an psychisch Erkrankten. Also ich schätze ihn allein den ganzen Fälle, ich hatte über 600 in den ganzen Jahren, bei 30-40%. Und vielmehr haben wir aber noch die psychosomatischen Erkrankungen, ne? Wie ständig Kopfschmerzen, Magen, Darm, Rückenschmerzen. Oder sie verweigern sich, ja. Also sie sozusagen, bei Kindern würde man sagen, sie trotzen.
Ist ja auch verständlich. Die Reaktion Ihrer Kollegen und Kolleginnen, wie war die? Haben die gesagt, ach Mensch, gut, dass mal einer oder eine es anspricht, oder war die eher nicht so toll, die Reaktion?
Also ich muss bundesweit sagen, ist sie sehr gut. Ich bekomme sehr viel Unterstützung per E-Mail, sogar Postkarten, Briefe. Und da sprechen sie mir Mut zu und sie erkennen, dass ich im Grunde genommen für sie ja auch spreche. Ja, weil den Druck haben wir immer auf beiden Schreibtischseiten. Und ich auch für sie sozusagen den Kopf hinhalte, weil sie genau wissen, wenn sie an die Öffentlichkeit gehen, wird es ihnen so ergehen wie mir. Entweder nicht entfristet oder gekündigt. In Hamburg ist es sehr speziell. Da erfahre ich ein bisschen Unterstützung, aber in Hamburg werde ich durch meine Jobcenter-Zentrale sozusagen kriminalisiert. Also es wird verbreitet, ich bringe Gewalt in die Jobcenter. Ich stiche die Erwerbslosen auf, dass sie aggressiv werden. Ich verweigere mich der Arbeit, ja, und wenn ich im Jobcenter auftauche als Beistand, dann ist sofort der Sicherheitsdienst um mich herum, also die sind auch informiert worden, und das ist für mich Kriminalisierung, ja, und das bringt natürlich die Kollegen klar.
Wir haben eben darüber geredet, dass es bei dem Sanktionsregime gehen kann bis ins Komplett-Sanktion, also dass Komplett-Sanktionen ausgesprochen werden. Das ist eine Menge Macht für eine einzelne Arbeitsvermittlerin oder für einen einzelnen Arbeitsvermittler, nicht wahr?
Das ist ganz viel Macht, ja. Und das zeigen ja auch die ganzen Erfahrungsberichte, die ich auch per E-Mail bekomme oder in Foren lese. Ich muss nur sagen, wenn sie sich nicht bewerben, dann kann ich sie ja sanktionieren. Es heißt ja nicht, dass ich es tue, aber allein ich kann. Ja? Und das macht den Menschen Angst und setzt natürlich enorm unter Druck.
Schauen wir trotzdem auf die andere Seite der Barrikade. Wie sind die Arbeitsbedingungen, Sie können das ja jetzt sagen als Arbeitsvermittlerin, wie sind denn die Arbeitsbedingungen aus Sicht der Arbeitsvermittler, Arbeitsvermittlerinnen?
Aus menschlicher Sicht sage ich, sie sind unmenschlich, weil wir haben viel zu viele Fälle, in Anführungszeichen, im Schnitt 300, die wir auch wirklich beraten müssen.
Ein Arbeitsvermittler, ja, oder eine Arbeitsvermittlerin hat 300?
Genau, das ist der Schnitt. Manche haben 400, manche haben 500, manche haben 250. Wir haben 70% Verwaltungstätigkeit, das bedeutet, wir arbeiten Listen ab und in den Listen stehen dann die sogenannten, in Anführungszeichen, Kunden mit einer Kundennummer und abgekürzter Vorname, und da steht dann drin, die Quote der Eingliederungsvereinbarung ist nicht erfüllt. Ja, also müssen wir seitenweise Listen durchwühlen, ja, um unsere Fälle zu finden und dann wieder ins System rein und gucken, ja oder nein. Wir müssen gucken, dass wir mal zeitig sanktionieren, die Anhörung rausschicken und dann die Sanktion durchführen. Wir haben einen sehr hohen Krankenstand. Also in Hamburg liegen wir bei 12-13%, in Nordrhein-Westfalen bei 25%. Das heißt, die Fälle von den Kollegen werden auch aufgeteilt, die bekommen wir noch dazu. Wir haben eine hohe Fluktuation und wir haben zum Teil bis zu 50% befristete Kollegen.
300 Personen zu betreuen geht nicht in echt, oder?
Das geht nicht in echt, nein, das ging noch nie in echt. Das war aber von Anfang an so. Und Frau von der Leyen spricht ja immer davon, dass wir einen Schlüssel haben von 1 zu 126. Das ist der Schlüssel, der geplant war, ja, bevor es startete. Hatten wir aber noch nie.
Warum, angesichts dieser Arbeitsbedingungen, warum hört man nicht mehr von Widerstand von den Arbeitsvermittlern und Arbeitsvermittlerinnen?
Die haben Angst. Die haben einfach Angst vor Mobbing, vor Bossing, vor Repressalien. Es gab ja mal, ich glaube, das war 2006, 2007, 5 Kölner Mitarbeiter, die öffentlich aufbegehrt haben gegen die neuen Gesetze. Und 3 davon waren plötzlich nicht mehr da. Und 2, weiß ich nicht, was mit denen ist. Es scheint keiner mehr da zu sein.
Frau Hannemann, die Arbeitsbedingungen hören sich eigentlich ziemlich schrecklich an. Warum wollen Sie denn trotzdem zurück in diesen Job?
Einmal, weil ich stur bin und weil mir die Arbeit mit den Menschen, wenn ich nur die Arbeit sehe, wirklich Spaß macht. Ja, ich habe gesehen, ich kann was bewirken. Sie haben viele kleine Schritte vollzogen, auch zum Erfolg. Und sie sind, naja, gerne jetzt auch nicht gekommen, ja, aber sie sind zumindest freiwillig gekommen, auch häufig ohne Termin. Bei mir kommt man immer ohne Termin kommen, auch nach den Öffnungszeiten, und haben einfach mit mir gequatscht. Ja? Also sie haben wirklich ihr Leid irgendwie geklagt oder ihre Ideen gebracht und mich gefragt, ist das gut, ist es nicht gut? Und das macht Spaß. Ja? Die Regularien da drinnen, das ist wirklich furchtbar. Aber ich bin trotzdem der Meinung, und das ist meine Erfahrung, dass wir menschlich arbeiten können, und das muss ich durchsetzen.
Ihr Fall ist mittlerweile vor dem Arbeitsgericht. Was ist der Stand der Dinge?
Genau, er ist jetzt vom Landesarbeitsgericht. Ja, der Stand der Dinge ist, weiß ich auch nicht. Also es wird ein Hauptklageverfahren geben am 22. November. Es war ja jetzt die Woche der Termin, dass die Stadt und meine Jobcenterzentrale und wir mitteilen, ob wir gesprächsbereit sind für einen anderen Arbeitsplatz. Wir haben reagiert, also ich und meine Anwälte, dass wir gesprächsbereit sind im Rahmen des Sozialgesetzbuches 2. Und die Stadt und die Jobcenterzentrale haben gar nicht reagiert. Stattdessen bekomme ich Abmahnung sehr viele. Oder ich bekomme Anhörungen über Zitate, was ich in den Medien gesagt habe.
Also, und die Abmahnung wofür?
Das war eine Abmahnung, dass ich interner veröffentlicht habe, also den Bundesrechnungshofbericht, die Protokolle und das Ergebnis der internen Revision in Hamburg. Wobei, das war ja schon während meiner Freistellung, ich darf das sogar veröffentlichen.
Tja, Whistleblowern geht es schlecht, das haben wir ja schon an mehreren Beispielen.
Ja, aber es ist auch trotzdem spannend.
Frau Hannemann, wir bedanken uns sehr herzlich für das Gespräch.
Ja, danke auch.
Soweit Inge Hannemann gegenüber Radio Unerhört aus Marburg.